Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 441.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Mit Karl Eisbein durch Park Babelsberg. Ein Feature von Heike Tauch.
Karl Eisbein. Fast 40 Jahre im Park tätig gewesen. Fast 2 Jahrzehnte vor, fast 2 Jahrzehnte nach der Wende. Park Babelsberg. Vom landschaftsgärtnerischen Kunstwerk über tödliches DDR-Grenzgebiet zum einzigartigen Weltkulturerbe. Und so bin ich mit Eisbein an einem sonnigen Morgen am kleinen Schloss des Parks verabredet. Hier im ersten Stock mit Blick auf die Havel bezog Eisbein, der übrigens kein Berliner ist, vor Jahrzehnten seine Dienstwohnung. Sie lag bis 1989 im Grenzgebiet.
Ich würde vorschlagen, wir gehen mal hier den Weg hoch.
Kunstlinien und Naturlinien und wie sie ineinander und unmerklich in einen Landschaftspark übergehen.
Das vergleiche ich immer mit einer Kaffeetasse. Wann sieht man je, dass mit einer Kaffeetasse rund ist? Nur wenn man senkrecht von oben mit einem Auge drauf guckt. Sonst ist er immer oval. Und das ist die Projektion. Man sieht Dinge anders, als sie sind.
Und das ist hier. Wie also sieht Eisbein den Park? Seine von Menschen gestaltete Natur? Und vor allem, was sagen ihm, dem Gartendenkmalpfleger, dem Restaurator, Steine oder Sandanhäufungen? Immerhin waren im Park Babelsberg die Großmeister der deutschen Landschaftsarchitektur am Werk. Peter Josef Lenné, der katholische Hofbeamte, und nachdem er etwas unglücklich nach einigen Jahren Arbeit entlassen worden war, Hermann von Pückler-Muskau. Pückler, der Exzentriker. Pückler, ein in den Fürstenstand erhobener. Einer, der sich von Prinzessin Augusta, der späteren Kaiserin, absolut freie Hand ausbat und sich nicht vorschreiben ließ, wie er was im Park zu machen habe. Die künstlerische Handschrift dieser Gartenpoeten aus dem 19. Jahrhundert wiederzufinden, das war von 1972 bis 2008 die Aufgabe von Karl Eisbein. Es ging also um die Rekonstruktion eines Kunstwerks in der Größe von ungefähr 120 Hektar.
Man muss ja davon ausgehen, dass erstmal das ganze Gelände von einem Künstler gestaltet worden ist. Und davon ausgehend guckt man dann erstmal, was ist original, was hat der Künstler nicht angefasst. Das
kann man. Wir stehen auf einer kleinen Anhöhe nahe des noch von Lenné breit und großzügig angelegten Uferwegs, der den ganzen Babelsberg umrundet. Blicken auf das im Morgenlicht glitzernde Wasser der Havel und die Kliniker Brücke. In dieser frühen Morgenstunde ist kaum ein Boot unterwegs. Und selbst die von Fürst Pückler geschaffene Fontäne in Ufernähe schläft noch. Erst ab 10 wird sie angestellt.
Man muss einen Blick haben für das gesamt zusammenhängende Gelände und dann wieder zusammenfügen.
Seit Anfang des 19. Jahrhunderts befand sich der Babelsberg im Besitz der Hohenzollern. Karl Friedrich Schinkel erhielt 1833 den Auftrag, ein Schloss zu planen. Selbstverständlich im englisch-gotischen Stil, der damals en vogue war. Und Peter Josef Lenné sollte einen englischen Landschaftsgarten anlegen. Doch beides stand unter keinem glücklichen Stern. Während Schinkel sein Schloss durch immer neue Veränderungswünsche seiner adligen Auftraggeber am Ende so verunstaltet fand, dass er es nicht einmal in das Verzeichnis seiner Werke aufnahm, wurde Lenné, dem allzu viele Anpflanzungen verdorrten, 1842 durch seinen ärgsten Rivalen Fürst Pückler-Muskau ersetzt.
Die Vorbilder sind in England, wobei der deutsche Landschaftsgarten Pücklers und Lennés doch in eine Weiterentwicklung ist. Wir haben sehr viel mehr Wege, als die Engländer haben.
Wohltuend ist es, unserem kleinen Weg Richtung Dampfmaschinenhaus zu folgen. Einem Weg, der von Eisbein und seinem Team in den letzten Jahren wiederhergestellt werden musste. Denn hier entlang verlief der Grenzstreifen. Oben auf dem Berg seien auch noch Schützengräben aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden. Mittlerweile sind wir am Dampfmaschinenhaus angelangt. Eine nach Plänen von Ludwig Persius entstandene neogotische Burg, direkt an der Glienicker Lake gelegen. Durch den Bau dieses Gebäudes hatte Pückler die Widrigkeiten der Wasserversorgung des Parks beseitigt, an denen Linné gescheitert war. Auch erlaubte es ihm den Betrieb von Wasserspielen. Denn Wasser in allen Variationen, vorausgesetzt man könne es sich leisten, erhöhe unendlich den Reiz einer Landschaft, schrieb er in seinen Andeutungen über Landschaftsgärtnerei. Ich gehe, langsam. Ein Schritt, ein kleiner Hügel taucht in der Ferne auf. Ein nächster, zum Greifen nahe wirkt er jetzt. Doch schon beim übernächsten ist er verschwunden. Pückler, der große Meister kleiner Wege. Für ihn unsichtbare Führer, die den Beschauer unbemerkt zu den schönsten Aussichten leiten und die einen Garten, einen Park oder eine Landschaft größer und geheimnisvoller erscheinen lassen. Eisbein blickt hinunter zur Havel und zeigt fasziniert auf die Kante zwischen Grün und Wasser. Eine ganz, ganz ruhige Linie sei das. Allein diese Kante gärtnerisch herzustellen, zeuge von der ungeheuren Meisterschaft ihres Schöpfers. Der von Linné und Pückler angelegte Fernblick aber hinüber zum anderen Ufer, zum Glienicker Horn, sei, so Eisbein, durch seine Nachwendebebauung zu einer kräftigen Dissonanz verkommen, die mit äußerster Brutalität in das Gesamtkunstwerk einbreche.
Wir werden sehen, wie das Weltkulturerbe so in Potsdam behandelt wird. Ich sehe sehr schwarz. Ja, wir klagen mit Recht über die Zustände im Irak, in Syrien und so, wie der IS da mit dem Welterbe umgeht. Aber für mich ist es die gleiche Denkweise, wie man in Potsdam damit umgeht.
Die Gartenpoeten wussten, dass ihre Anpflanzungen erst in gut 150 Jahren zur vollen Entfaltung kämen, dass sie ihr Kunstwerk somit selbst nie erleben würden. Auch, dass sie natürlich keine Möglichkeit mehr haben werden, einzugreifen, wenn nachfolgende Generationen es zerstörten.
Ja, für mich ist der Garten an manchen Tagen fremd, vollkommen fremd. Andererseits halte ich es immer für wichtig, und das bedauere ich ja bei meinen ganzen Kollegen, dass sie nicht drin wohnen in den Arbeitsgebieten. Ich halte es für ganz wichtig. Man muss auch im Mondschein durchgehen. Man sieht ganz anders im Dunkeln oder früh morgens oder abends, bei niedrigem Sonnenstand oder wenn im Winterhalbjahr die Bewölkung am Horizont abends leicht aufreißt und dann der schmale Streifen des Sonnenabendlichtes dann durchkommt und dann ist ja meist sehr klare Luft, dann sieht man Dinge am Horizont durch die verwilderten Parkanlagen durch, Strukturen, die man am Tage nicht sehen kann. Das Auge ist ja selbst ein geschultes Auge hat Schwierigkeiten mit den Raumtiefen, das mal zu sehen. Also man kann das bewusst lernen auch, aber was ich auch hier gelernt habe, ist das Erkennen von Relief und Bodenbewegung. Ja, das Relief ist ja an vielen Stellen, gerade in der Schlossumgebung, künstlich verändert worden. Und das zu sehen, also da kommt dann wieder das, na, sagen wir mal ein bisschen, gucke so lange hin, bis ich was sehe.
Als Karl Eisbein, noch keine 30, 1972 seine Arbeit als sogenannter Fachbereichsleiter im Park aufnahm, verantwortete er einen Traktor, ein Pferdegespann, eine Motorsäge, 6 Mitarbeiter und eine Gespannführerin. Das Gelände betrug ungefähr 2/3 des heutigen Parks bis zum Schild Grenzgebiet.
Um Rekonstruktion ging es noch gar nicht. Es ging erstmal die Verwilderung zurückzudrängen.
Behutsam wie der Restaurator einer alten, wertvollen Geige habe er einzelne Bäume und ihre Äste geprüft, Steine unter die Lupe genommen und soweit vorhanden Pläne studiert. Viele waren das nicht. Der größte Teil der Gartenunterlagen für Babelsberg war in der Generalgartenintendantur im Berliner Stadtschloss archiviert gewesen und im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Zum Glück fand man auf dem Dachboden des Hofgärtnerhauses hier in Babelsberg eine Mappe mit Plänen, sagt Eisbein. Darunter auch der wichtigste, der sogenannte Hoppe-Plan von 1880. Aber noch immer gelte es, Briefwechsel oder Tagebucheinzeichnungen ausfindig zu machen und auszuwerten. Der Park ist Eisbeins Leidenschaft. Er ist sein Leben. Ein Foto aus einem Familienalbum, das ein Babelsberger Blumenhändler den Gartenrestauratoren geschenkt hatte, bestärkte Eisbein in seiner Annahme, dass einst eine Weitsicht, eine Sichtbeziehung zwischen den beiden Anhöhen angelegt worden war. Dieses Foto, 1935 von der Viktoriahöhe im Park Babelsberg Richtung Pfingstberg aufgenommen, zeigte die dortigen Bäume in relativ niedriger Höhe. Die Bäume, fügt Eisbein an, wurden erst geköpft, nachdem sie 8 Meter in die Höhe gewachsen waren und dann immer wieder nachgeschnitten.
Und dann haben wir in den Jahren Winter 75, 76 dort 300 Eichen fällen lassen. Also heute schon würde sich an jeder Eiche jemand anketten. Jedenfalls haben wir damit die Sichtbeziehung Pfingstberg, linke Säule Pfingstberg wiederhergestellt.
300 Eichen also. Sei's drum. Heute genieße ich den grandiosen Weitblick von Park Babelsberg über die Havel auf den Pfingstberg. Das nächste Mal, so ich auf dem Pfingstberg stehe und zum Park Babelsberg hinüberschaue, den umgekehrten. Und egal aus welcher Perspektive ich über die Havel in die Ferne blicke, ich werde ein Gemälde betrachten. Ein Landschaftsgemälde mit einem sanften, beruhigenden Bildhintergrund.
Mal Schritte weiter noch.
Die Insel Potsdam, ein einziger großer Landschaftsgarten. Der Gartenpoet Peter Joseph Lenné hatte beharrlich diesen Ansatz verfolgt.
Ja, wenn man mittendrin steht, muss man nach links alles sehen können. Ja.
Es gehört zu den traurigen und schmerzhaften Momenten in Eisbeins Leben, als er Zeuge der Zerstörung dieses Kunstwerks werden musste. Nach 1961 wurden auch im Park Babelsberg die Grenzanlagen immer weiter, immer perfekter ausgebaut. Grenzzaun, gehakter Todesstreifen, auch Stalinrasen genannt, Signaldraht, Hundelaufanlage, Kolonnenwege.
Unterhalb des Hanges war ja alles, was da an Bäumen stand, abgesägt worden, damit man da freies Licht und Schussfeld hatte.
Wenn historische Ereignisse so etwas Unnatürliches wie die Teilung in Ost und West hervorbrächten, seien sie selten von langer Dauer. Mit diesem Bewusstsein sei er groß geworden und aus dieser Gewissheit heraus habe er gelebt und gearbeitet. Die DDR sei für ihn immer nur ein Zeitabschnitt gewesen. In seiner Dienstwohnung stehe noch ein Tisch, der sich seit über 150 Jahren in Familienbesitz befinde. Und so fühle er sich ebenfalls als Teil einer Kultur und eingebettet in die gesamtdeutsche Geschichte. Im Juli 1989 verliert Eisbein seine Arbeit als Gartendenkmalpfleger hier im Park. Er habe seine Fähigkeit zu führen verlernt, wirft man ihm vor. Die friedliche Revolution im November 89 verändert natürlich alles. Und ab August 1990 verantwortet Eisbein wieder die Rekonstruktion des Parks. Man könne nur hoffen, sagt Eisbein, dass die vor uns liegende Friedensperiode mindestens so lang anhalte wie die hinter uns liegende. Ein Park brauche Zeit. Seine Kollegen aus den 20er Jahren, also zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, hätten es nicht geschafft, in der kurzen Friedensperiode dieses Stück hier zu bearbeiten. Diese 10 oder 15 Jahre zwischen den Weltkriegen hätten dafür einfach nicht ausgereicht. Man habe sich damals auf das Notwendigste beschränken müssen.
Aber deswegen muss man eben halt trotzdem so schnell wie möglich eben jetzt wieder arbeiten, damit die Verwilderung nicht den Bestand zerstören. Die alten Bäume, die Eichen.
Stehen wir plötzlich oben auf dem Berg. Und vor uns liegt die Baustelle vom Schwarzen Meer. Nur etwa 1 Meter tief, mit Bagger und ohne Wasser. In der Mitte der Grube eine Erhöhung mit Apfelbaum, eine von Pücklers früheren Inseln.
Bei Pückler in Branitz ist ein schwarzer See. Er konnte ja nicht, wenn der König hier ein schwarzes Meer hat, damals war er noch nicht König, ne? Prinz von Preußen, also Zweiter im Staate, konnte er seinen See in Branitz nicht schwarzes Meer noch nennen, das war ein schwarzer See, ein bisschen kleiner.
Ein paar Wochen später. Das Schwarze Meer ist oben auf dem Berg. Nun mit Wasser gefüllt und voll von fröhlich herumspringenden Fischen. Ein gartenkünstlerisches Trompe-l'œil. Pücklers geschickte Linienführung macht es möglich. Vier hinreißende, kleine, geschwungene Inselchen lassen sich sanft vom Wasser umspülen. Eine trägt stolz besagten Apfelbaum. Eine Anspielung auf eine Geschichte des dänischen Märchendichters Martin Andersen Nexø, der eine Zeit lang in Potsdam lebte.
In der einen Geschichte schreibt er, dass ein Schwan flog über einen See in der Waldeinsamkeit und ließ auf einer Insel, auf der ein Apfelbaum steht, ein goldenes Ei fallen.
Niemand kann sich erinnern, ob das Schwarze Meer nach dem Tod von Kaiserin Augusta noch einmal Wasser geführt hat. Wahrscheinlich nicht. War auch damals eine Kostenfrage. So mussten über 100 Jahre vergehen, bis wieder ein Ort entstehen konnte, an dem die Seele Ruhe in Schönheit findet.
Es sprach Claudia Jahn. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Mit Heidrun Wimmersberg. Kaum ein Berufszweig war in Deutschland vor Konkurrenz auf dem freien Markt so geschützt wie die Schornsteinfeger mit ihren Kehrbezirken. Doch dieses Monopol existiert seit 2013 nicht mehr. Aber einen geschützten Berufsstand gibt es noch in Deutschland. Die See- und Hafenlotsen. Die deutschen See- und Hafenlotsen verwalten sich selbst in 7 Lotsenbrüderschaften. Die wiederum rekrutieren ihre Mitglieder in eigener Regie und nach sehr strengen Regeln. Am Beispiel der Lotsenbrüderschaft Wismar, Rostock, Stralsund erzählt unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann, warum das deutsche Seelotsenwesen zunehmend unter Nachwuchsproblemen leidet und warum auch in Zeiten von GPS-Technik Lotsen nötig sind, um Tank, Container und Passagierschiffe sicher in die Häfen zu bringen.
Ein Abend Ende Februar, Treffpunkt Warnemünder Fähre gegenüber der Blauen Revierzentrale. Punkt 19 Uhr rauscht ein orangefarbenes Boot mit der Aufschrift Pilot Mecklenburg heran, um Jörn Löffler und mich von der Kaikante aufzunehmen.
Das ist das Lotsenboot, auf dem wir uns gerade befinden. Man könnte es auch das Taxi zur See nennen, also mit dem wir versetzt werden. Wir beide werden ja nachher dann vom Lotsenboot übersteigen auf das einkommende Schiff.
Jörn Löffler ist seit 10 Jahren Mitglied der Lotsenbrüderschaft Wismar Rostock-Stralsund. Wie alle deutschen See- und Hafenlotsen musste auch der 46-Jährige nachweisen, dass er das Kapitänspatent erworben und danach 2 Jahre netto als Wachoffizier auf einem großen Schiff gefahren ist. Danach als Kapitän zur See unterwegs musste er mindestens weitere 2 Jahre netto Erfahrenszeit einsammeln. Nur dann kann man in Deutschland Seelotse werden. Die größten Pötte, die Jörn Löffler bislang als Lotse im Rostocker Revier navigiert hat, waren 225 Meter lange und 39 Meter breite Frachter. Wie überall vor der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern sind auch die Kollegen im Rostocker Lotsrevier rund um die Uhr in Bereitschaft und immer der Reihe nach dran.
Da wir ja alle gleich arbeiten, ist das System bei uns eben intern geregelt. Wir fahren 3 Schiffe und wenn wir diese 3 Schiffe voll haben, stellen wir uns hinten wieder an. Das ist ähnlich wie beim Taxifahren. Der einzige Unterschied ist der Taxifahrer macht das auf eigene Rechnung und wenn er Pech hat, steht er lange. Bei uns ist das Gute, wir sind eine Lotsenbrüderschaft und wir teilen mit allen den 35 Mitgliedern, die wir haben. Also Moment, jetzt haben wir ihn gleich. Annika, das Lotsenboot, schönen guten Abend, Kapitän.
Einen wunderschönen, welche Seite hätten Sie gern?
Backbordseite bitte und dann 8 Knoten.
Backbord.
Ja, da haben Sie es gehört. Ein Exot, ein deutscher kleiner Küstentanker mit einem deutschen Kapitän an Bord. Den bringen wir zum Ölhafen und der zweite Job ist nachher ein kleines Küstenmotorschiff aus dem Rostocker Fracht- und Fischereihafen. Und das ist so ein Frachter, der hat Holz gebracht. Jetzt fahren wir einmal rein und dann fahren wir nachher mal raus. Schnacken wir nachher weiter. Denn.
Vorige Woche holte Jörn Löffler einen rund 190 Meter langen Tanker herein. Es war kalt, sehr windig und er musste vom Übersetzboot rund 7 Meter per Leiter an der Bordwand hochklettern. Ich ziehe die Rettungsweste fest und trete aus der Kabine, während sich unser Boot eng an die linke Seite des Küstentankers Annika schmiegt. Kaum Seegang und der Überstieg von Bord zu Bord auf gleicher Höhe, kein Problem. Kapitän Eugen Sandner wird auch in der letzten halben Stunde seiner Fahrt nie das Kommando und damit die Verantwortung über das Schiff abgeben. Doch wie die meisten Schiffsführer überlässt auch er dem Lotsen die Steuerungsinstrumente und den größten Teil der Kommunikation mit der Revierzentrale.
Warte mal, Treffweg, Annika, schönen guten Abend. Ja, besetzt, 3 Meter, eine Reise zum Liegeplatz 1-2. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne zulaufen.
Ja, Sie können einlaufen, Tiefgang 3 Meter, Liegeplatz 1-2 ausgehen.
Kapitän Sandner, ein weitgereister Fahrensmann und umgeben von moderner Technik, bräuchte für das Rostocker Revier eigentlich keinen Lotsen, rein nautisch betrachtet.
Nein, da ist überhaupt nichts Problematisches dran. Das ist auch nur, weil wir ein Tanker sind. Das sind die Hafenvorschriften. Aber
ansonsten vor der deutschen Ostsee und, sagen wir gern, auch noch Nordseeküste?
Wenn man es gewohnt ist und auch ein bisschen nach Tide zu fahren und so weiter, gibt es eigentlich keine richtig schwierigen Reviere. Ich komme aus der großen Fahrt und habe auch größere Tanker gefahren, da wäre das schon was anderes, aber nicht für diese Schiffsgröße.
Wir reden jetzt nämlich über welche Größe?
Knapp 73 Meter und maximal beladen 4 Meter Tiefgang. Da ist das nicht so problematisch. Ja, Ausflugtank.
Kapitän Sandner geht dieses Jahr in Rente und will sich nicht mehr mit den nötigen Prüfungen stressen, um hier mit ähnlich kleinen Schiffen lotsenbefreit fahren zu können. Lieber nimmt er das Angebot der Lotsenbrüderschaft an. Die Reederei muss dafür Lotsgeld zahlen. Das Anlegen im Rostocker Ölhafen funktioniert problemlos. Die Annika wird am nächsten Tag 15 Uhr beladen und gegen 19 Uhr ablegen. Das tippt Jörn Löffler in sein Notebook, das wichtigste Arbeitsinstrument, denn es liefert genauere Revierdaten als all die GPS-Geräte und Echolote an Bord der Schiffe.
Das ist jetzt 1.2.2007 angefangen und das ist jetzt mein 2.261. Schiff als Lots hier da. So wenig?
Steuermann Tobias Mora begleitet uns hinunter zur Kaikante, wo bereits ein Taxi auf uns wartet. Dass sein Kapitän und auch er ein Schiff unter deutscher Flagge fahren, grenzt an ein Wunder. Zu verdanken der familiengeführten norddeutschen Reederei Hans Rink.
Ich bin jetzt mittlerweile schon 2 Jahre hier in der Firma. Und ich bin froh, dass ich überhaupt noch einen Job gefunden habe. Es werden ja eigentlich überhaupt keine Deutschen mehr eingestellt. Es werden immer weniger Schiffe unter deutscher Flagge überhaupt zurzeit. Und die Besatzung ändert sich absolut. Die Offiziere sind meistens Ukrainer, Russen zurzeit. Und die normale Besatzung an sich kommt meistens von den Philippinen. Direkt Nautik oder Technik studieren, das würde ich keinem mehr empfehlen. Weil man landet am Ende doch nur beim Arbeitsamt.
2014 hat Tobias Mora sein nautisches Patent an der Schifffahrtsschule gemacht, der erste Schritt zum Kapitänsberuf eigentlich. Doch die deutschen Reedereien haben sich noch immer nicht vollständig von der 2008 weltweit ausgebrochenen Schiffskrise erholt. Sie sparen weiterhin auch am Personal und deutsche Seeleute, klagen sie, seien zu teuer. Doch damit kommt der nautische Nachwuchs nicht einmal mehr auf die erforderlichen 2 Jahre Netto-Fahrzeit, um, wie die Fachleute sagen, ihr Kapitänspatent auszufahren. Nur so aber kann man in Deutschland von einem Wachoffizier zu einem Kapitän zur See aufrücken. 180 junge Wachoffiziere sind derzeit arbeitslos. Tobias Mora hat Glück, ihm fehlt nur noch 1 Jahr Fahrzeit.
Und somit besteht auch die Möglichkeit, später durchaus noch Lotse zu werden. Wäre absolut eine Option, klar. Ja, man hat eine gewisse Abwechslung, weil das verschiedene Schiffstypen sind an sich und auch viele Nationalitäten, mit denen man zusammenarbeiten kann. Es wird also nicht langweilig unbedingt. Und es ist natürlich für die Zukunft, wenn man jetzt ein bisschen älter wird, zurzeit bin ich ja noch 24, durchaus familienfreundlicher.
Hat das einen Wert an sich, in einer Brüderschaft zu sein?
Ich denke schon, es spiegelt ja in gewisser Art und Weise eine Gemeinschaft wieder. Und so ein bisschen die Tradition fortzuführen, in dem Sinne, ist doch schon schön.
Eine knappe Viertelstunde wird das Taxi brauchen, Zeit, an einen Besuch an der Ostküste der Insel Rügen zurückzudenken. Dort feierte man unlängst 30 Jahre Fährhafen Mukran.
Der Versuch zu überlegen, was tun wir eigentlich mit so einem wunderbaren Tiefwasserhafen? Was tun wir auf der anderen Seite mit Herausforderungen, die wir natürlich in dieser Ostsee haben?
Der Schweriner Verkehrsminister stellte die idealen nautischen Bedingungen dieses Hafens bei Sassnitz heraus, der zum Lotsrevier Stralsund gehört. Zustimmendes Nicken von einem Mann in Kapitänskluft.
Mein Name ist Christian Subkleff und ich bin der Ältermann der Lotsenbrüderschaft Wismar Rostock Stralsund. Und in unserer Brüderschaft gibt es 35 Lotsen, im Lotsbezirk Wismar 8, im Lotsbezirk Rostock 17 und hier im Lotsbezirk Stralsund, wozu natürlich auch viele kleinere Häfen gehören wie Wolgast, Viro, Greifswald und natürlich auch Mukran gehören 9 Lotsen zurzeit.
Welches ist denn das technisch anspruchsvollste Revier?
Also das würde ich schon sagen, ist der Lotsbezirk Stralsund. Wenn man von Norden meinetwegen durch die Gellenrinne nach Stralsund fährt oder auch durch den Greifswalder Botten oder den Peenestrom hoch, ist das schon das anspruchsvollste. Und hier in Mukran ist es so, hier haben wir natürlich nicht so ein schwieriges Seerevier, aber hier ist man mehr Manövrierlotse, weil die Schiffe eben immer größer werden. Deswegen haben wir ja auch ein Agreement mit der Stadt, dass wir ab einer bestimmten Schiffsgröße eigentlich auch einen Lotsen stellen.
Und zwar bei mehr als 135 Metern Länge, ergänzt der zuständige Hafenkapitän Ronald Damp. Mein Blick fällt durch die Fenster auf einen riesigen, schwarz-rot gestrichenen Pott. Der Getreidefrachter Sea Melody aus England legt an, mit Lotsenhilfe.
Der ist 225 Meter lang, das ist ein sogenanntes Panamax-Schiff. Also das ist die maximale Größe, die noch durch den alten Panama-Kanal gefahren ist. Bei diesem Schiff, wenn Sie da vorne die Brücke sehen, ne, da steht der Kapitän oder der Lotse. Die können eigentlich nicht vorne über den Bug gucken. Die sehen in Vorausrichtung eine Meile überhaupt nichts. Und da ist natürlich ein Lotse mit seinen technischen Möglichkeiten lebensnotwendig für solche Schiffe. Und dann kennt er natürlich der Lotse das Revier wie seine Westentasche.
Verschwunden das Land, verschwunden der Strand.
Einst von den seefahrenden Holländern erfunden, gibt es das Konstrukt der selbstverwalteten Lotsenbrüderschaft seit 400 Jahren auch in Deutschland. Die ältesten sind Ems, Weser und Elbe, die jüngste die nach der Wiedervereinigung gegründete Lotsenbrüderschaft Wismar-Rostock-Stralsund. Hier fungiert Ältermann Christian Subkleff als eine Art gewählter Mannschaftskapitän.
Das Besondere an der Brüderschaft ist, es ist eine Selbstverwaltung. Wir geben uns selbst unsere Regeln, wie viel Urlaub wir uns geben, wie viel Bestand wir haben. Wir sind alle gleich. Der Ältermann, sagt man immer, ist primus inter pares, also fast gleich. Wir kriegen alle das gleiche Geld. Also egal, ob man nun gestern seine Prüfung bestanden hat, seine Bestallung erhalten hat oder ob man morgen in Pension geht. Obwohl die jungen Kollegen noch nicht alle Schiffsgrößen fahren können, sondern sich erst langsam hochfahren, verdienen wir alle das Gleiche und ich finde das Prinzip auch gut.
Zuletzt wickelten die 35 Mitglieder insgesamt rund 7000 Lotsungen jährlich ab. Tendenz in allen größeren Häfen von Mecklenburg-Vorpommern wieder steigend. Erst recht, wenn die drei MV-Werften in Stralsund, Rostock und Wismar demnächst wie geplant Kreuzfahrtschiffe für den asiatischen Markt bauen. Darunter die weltgrößten Giganten mit 350 Metern Länge und 9 Metern Tiefgang. Dann werden auch die Lotsen, bislang durchweg gestandene Kapitäne, mitunter Zentimeterarbeit leisten müssen. Doch es gibt ein Problem. Bis 2024 wird ein Drittel der heute bundesweit beschäftigten deutschen Seelotsen in Rente gehen, während zugleich der Kapitänsnachwuchs ausbleibt.
Weil einfach die jungen Leute nicht mehr die Chance haben, ihr Patent auszufahren. Wir hier in Mecklenburg-Vorpommern und zum Beispiel auch, das vergleichbar mit der Ems, haben eine gewisse Sondersituation. Wir haben ein großes Einzugsgebiet, sind eine kleine Brüderschaft. Wir kriegen also immer noch Nachwuchs aus dem traditionellen Pool. Aber die großen Brüderschaften haben zum Teil extreme Nachwuchssorgen und deswegen haben wir uns jetzt zusammengesetzt und wollen alternative Zugangswege zum Lotsenberuf kreieren.
Wir, das ist vor allem die Bundeslotsenkammer, die Dachorganisation der 7 Lotsenbrüderschaften. Als deren Vizepräsident wirbt der Rostocker Christian Subkleff bei der Bundespolitik für eine Reform des Gesetzes über das Seelotswesen. So sollen künftig auch Nautiker, die nicht die bislang vorgeschriebene Fahrzeit auf großen Schiffen erreichen, zu Lotsen ausgebildet werden können. Doch wer Kapitäne großer Schiffe beraten will, brauche viel Erfahrung mit Schiffs- wie mit Menschentypen, meint der Sassnitzer Hafenkapitän Ronald Damp, der selbst 30 Jahre lang zur See gefahren ist.
In meinem Herz, mein Herz sagt mir, ich wäre nicht für diese Lockerung. Ich weiß natürlich auch, dass die Lotsenbrüderschaften extreme Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu bekommen. Deswegen ist es einfach ein Muss.
Dem Bundestag liegt nun eine behutsame Novelle des Seelotsgesetzes vor. Sie würde verschiedene Zugangswege zum Lotsenberuf ermöglichen, die deutschen Lotsenbrüderschaften aber weiterhin gegen ausländische Konkurrenz schützen. So bleibt Deutsch die Verkehrssprache Nummer 1 in deutschen Gewässern. Und wer hier ein Schiff beim Ein- oder Auslaufen lotsen will, muss laut Gesetz die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.
Warnemünde Traffic. Guten Abend. Dürfen wir mal einen Pegel haben, bitte?
Ja, Pegel in Warnemünde, 509.
Das hört sich gut an, 509, bedankt. Okay, Captain, let's go.
Zurück an der Seite von Jörn Löffler, der nun den russischen Kapitän des norwegischen Küstenmotorschiffs Lil beim Auslaufen berät, auf Englisch. Auf der Rückfahrt besprechen wir die Zukunft ihrer Lotsenbrüderschaft.
Ich würde sagen, uns gibt es noch in 20 Jahren. Wir verkaufen Sicherheit. Dafür sind wir da und wir sind hier eingebunden in dieses Sicherheitskonzept Deutsche Küste. Und die Lotserei wird es noch geben in der Form. Dann liegt es natürlich an der Wirtschaft und die Frage, wie viele Schiffe hier noch da sind und mit wie viel Mann wir hier noch arbeiten werden. Aber eigentlich sind wir ja hier optimal aufgestellt. Wir sind 35 Kollegen für eine Küstenlinie von der schleswig-holsteinischen Landesgrenze bis zur deutsch-polnischen Grenze. Ich glaube, damit sind wir schon sehr effektiv und ich bin da sehr zuversichtlich. Denn elektronische Navigation nur, das ist nicht das Allheilmittel. Dass wir bis dato in der Seefahrt noch in Wolkenkuckucksheim gelebt haben und toi 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 eigentlich noch nichts passiert ist, liegt aber auch eben daran, wenn man halt nicht nur sich auf die elektronischen Hilfsmittel verlässt, sondern wie wir noch klassisch aus dem Fenster gucken. Erfahrung.
Die Erfahrung zählt, sagt Jörn Löffler, Kapitän und Lotse aus Rostock. Silke Hasselmann über deutsche Lotsenbrüderschaften zwischen Tradition, Elitenschutz und Nachwuchsmangel.